und dass er ein ganz besonderes Herz hat für Leute, die vielleicht nicht aus der privilegierten Region gehören. Wir hatten mal vor einer Weile durch das Buch Josua gepredigt und da gibt es ja eine ganz berühmte Geschichte mit der Rahab, die plötzlich von auswärts Teil dieses Bundesvolkes werden kann. Und so gibt es viele Geschichten in der Bibel. Eine kommt im Neuen Testament vor, in der Apostelgeschichte 8, wo der Kämmerer nach Jerusalem kommt und auf dem Weg mit Philippus zusammengebracht wird durch den Heiligen Geist und dort zum lebendigen Glauben an Gott und an Christus kommt. Und diese Geschichte möchte ich euch heute mal mit reinnehmen in Apostelgeschichte 8. Zum Anfang möchte ich die gerne mal vorlesen. Das ist ab Vers 25 bis zum Ende des Kapitels. Petrus und Johannes blieben noch in Samaria, bezeugten Jesus als den Herrn und sagten den Menschen die Botschaft Gottes. Dann kehrten sie nach Jerusalem zurück. Unterwegs verkündigten sie die gute Nachricht in vielen Dörfern Samariens. Der Engel des Herrn aber sagte zu Philippus, mache dich auf den Weg und geh nach Süden, zu der Straße, die von Jerusalem nach Gaza hinabführt. Diese Straße wird kaum von jemand benutzt. Philippus machte sich auf den Weg und ging dorthin. Da kam in seinem Reisewagen ein Äthiopier gefahren. Es war ein hochgestellter Mann, der Finanzverwalter der äthiopischen Königin, die den Titel Kandake führt, ein Eunuch. Er war in Jerusalem gewesen, um den Gott Israels anzubeten. Jetzt befand er sich auf der Rückreise. Er saß in seinem Wagen und las im Buch des Propheten Jesaja. Der Geist Gottes sagte zu Philippus, lauf hin und folge diesem Wagen. Philippus lief hin und hörte, wie der Mann laut aus dem Buch des Propheten Jesaja las. Er fragte ihn, verstehst du denn, was du da liest? Der Äthiopier sagte, wie kann ich es verstehen, wenn mir niemand hilft? Und er forderte Philippus auf, zu ihm in den Wagen zu steigen. Die Stelle, die er gerade gelesen hatte, lautete, wie ein Lamm, wenn es zum Schlachten geführt wird, wie ein Schaf, wenn es geschoren wird, so duldete er alles schweigend, ohne zu klagen. Er wurde aufs Tiefste erniedrigt, aber mitten in seiner Erniedrigung wurde das Urteil gegen ihn aufgehoben. Wer wird je seine Nachkommen zählen können? Denn von der Erde wurde sein Leben emporgehoben. Der Mann aus Äthiopien fragte, bitte sage mir doch, um wen geht es hier eigentlich? Meint der Prophet sich selbst oder einen anderen? Da ergriff Philippus die Gelegenheit und verkündigte ihm von dem Prophetenwort ausgehend die gute Nachricht von Jesus. Unterwegs kamen sie an einer Wasserstelle vorbei und der Äthiopier sagte, hier gibt es Wasser, spricht etwas dagegen, dass ich getauft werde? Er ließ den Wagen anhalten, die beiden stiegen ins Wasser hinab, Philippus und der Äthiopier, und Philippus taufte ihn. Als sie aus dem Wasser herausstiegen, wurde Philippus vom Geist des Herrn gepackt und weggeführt, und der Äthiopier sah ihn nicht mehr. Von Freude erfüllt, setzte er seine Reise fort. Philippus tauchte danach in Aschdod auf. Von dort zog er nach Caesarea und verkündigte unterwegs in allen Städten, durch die er kam, die gute Nachricht. Es ist wirklich beeindruckend, wie Gott Menschen aus unterschiedlichen Hintergründen zu sich führt. Und ich glaube, das bringt ihm auch eine ganz besondere Ehre. Es wurde ja vorhin schon angedeutet, wir waren eine längere Zeit in Ägypten gewesen. Und es war für mich damals, als ich dann angefangen habe, ein bisschen besser Arabisch zu verstehen, was ganz Ergreifendes, einfach die Menschen in einer unterschiedlichen Sprache eigentlich den gleichen Gott zu loben und über Jesus zu singen, ihre Liebe über Jesus auszudrücken, die Predigten mitzuhören, die sehr oft sehr, sehr gut waren. Und da wurde mir bewusst, Gott regiert nicht nur Kraft seiner Souveränität und hat Macht über alle Menschen, sondern er hat sogar die Macht, die Herzen von allen möglichen Menschen zu erreichen. Und er kann durch seinen Geist mein sündiges Herz verändern, kann das aber auch in anderen Regionen der Welt, kann das Evangelium in das Leben von Menschen führen und alles kommt von ihm, wie wir das hier auch in der Geschichte sehen. Er ist eigentlich der, der den Philippus mit diesem Mann zusammengeführt hat. Er hat den Mann sicher auch überhaupt erst auf den Weg gebracht, nach Jerusalem zu kommen. Und es ist, denke ich, kein Zufall, dass er genau zu der Zeit aus dem Buch Jesaja liest. Das Besondere in der Apostelgeschichte, was wir noch davor kennenlernen, ist, dass wir als Christen manchmal vielleicht doch auch von Gott darauf aufmerksam gemacht werden müssen, dass er ein Herz für unterschiedliche Nationen hat. Ich habe das mal so ausgedrückt, er mag es, unser Nest aufzuscheuchen, denn es ist sehr vielleicht naheliegend und vielleicht nicht immer schlimm, aber man richtet sich als Christ ja auch gern gemütlich ein. Man hat seine Gemeinde, man hat sein Leben, man hat seine Kultur, man hat seine Sprache, vielleicht eine gute Arbeitsstelle, kann sich einbringen. Wenn wir aber die Apostelgeschichte angucken, dann scheucht Gott die Christen dort immer wieder auf. Durch ein Wort, was vielleicht nicht so angenehm ist, das heißt Verfolgung. Aber das ist etwas, was Gott macht, um die Christen der damaligen Zeit aus ihrer Zone der Bequemlichkeit rauszustoßen und in Regionen von Israel erstmal zu führen, die für sie schon eigentlich tabu waren mit den Samaritern und dann später noch weiter drüber hinaus. Und so lesen wir am Anfang Apostelgeschichte 8, Saulus aber hatte seiner Ermordung zugestimmt, das bezieht sich noch auf das alte Kapitel, und an jenem Tag erhob sich eine große Verfolgung gegen die Gemeinde in Jerusalem und alle zerstreuten sich in die Gebiete von Judäa und Samaria, ausgenommen die Apostel. Mussten sich zerstreuen, weil die Verfolgung so stark geworden war. Jetzt könnte man denken, die ersten Christen haben dadurch vielleicht Angst bekommen. Und das war sicher so. Und es war sicher auch unangenehm, aus Jerusalem vertrieben zu werden. Aber das Erstaunliche, was man damals sieht und was, denke ich, wichtig ist, die ersten Christen haben das als Chance gesehen, als eine neue Möglichkeit, das Evangelium zu verkünden an Menschen, die das vielleicht sonst nicht gehört hätten. Damals war es nicht so, dass sie sozusagen Flüchtlinge aufgenommen haben und dann Leute in die Stadt gekommen sind, obwohl das auch passiert ist, aber in Apostelgeschichte 8 ist eher das Bild, sie wurden aus ihrer Bequemlichkeit rausgestoßen nach Samarien und in die anderen Gebiete und haben das als Möglichkeit genutzt, jetzt das Evangelium weiterzugeben. Das wird in Vers 4 gesagt. Diejenigen nun, die zerstreut worden waren, zogen umher und verkündigten das Wort des Evangeliums. Also diese gute Nachricht, dass Gott durch Jesus uns gerettet, uns befreit hat. Und das ist jetzt nicht zufällig. Und ich denke, das ist eine wichtige Lehre aus der ganzen Schrift, dass diese ganzen Volksbewegungen, die wir erleben und diese Verfolgung, die in der Apostelgeschichte passiert, natürlich machen das Menschen, natürlich stehen dahinter Menschen, die Kriege verüben, die diese Verfolgung einleiten. Aber doch sagt die Bibel auch noch mehr über das, nämlich dass letztendlich hinter allem Gott regiert als König, der Herr ist und der die Weltgeschicke lenkt, damit sein Reich ausgebreitet wird, damit sein Name groß gemacht wird. Und ich denke, so sollten wir das als Christen auch erstmal annehmen, dass wir vertrauen, dass Gott auch einen guten Plan damit hat. Es gibt diese berühmten Verse aus Psalm 99, der Herr regiert als König, der Herr ist groß in Zion, hoch erhaben über alle Völker. Loben sollen sie deinen Namen, den Großen und Furchtgebietenden, heilig ist er. Gott ist groß und er ist mächtig über alle Völker. Er regiert in allen Teilen der Welt und er möchte auch, dass alle Völker zum Glauben an ihn kommen. Und selbst über den Mächtigsten der damaligen Zeit, über Pharao, hat er regiert, hat er geherrscht und hat zu ihm gesagt durch Mose, aber ich habe dich darum bestehen lassen, dass an dir meine Macht erwiesen werde und dass mein Name verkündigt werde auf der ganzen Erde. Also selbst über die größte Macht der damaligen Zeit konnte Gott herrschen und hat die Geschicke von Israel mit dem Pharao so gelenkt, dass sein Name verkündigt wird, dass er bekannt wird. Und ich denke, das ist das höchste Anliegen, was Gott hat, dass sein großer Name in der ganzen Welt bekannt wird. Und das haben eben dann auch die Christen, denke ich, damals erkannt. Und überall, wo sie hingekommen sind, in Apostelgeschichte 8, haben sie das Evangelium verkündigt, Vers 25. Und sie lehrten und bekündigten überall das Evangelium in vielen Dörfern der Samariter. Und jetzt greift Gott plötzlich ganz gezielt nochmal ein. Also es gibt diese allgemeine Berufung, das Evangelium zu verkündigen, jeder Kreatur. Das ist aber jetzt nicht nur eine Last, die auf uns ruhen sollte, sodass wir jetzt denken, na, ich muss mir Mühe geben, möglichst viele Sprachen zu lernen oder jetzt möglichst viele Flüchtlinge kennenzulernen. Auch da darf ich mich verlassen, dass Gott führt, dass er Dinge zusammenführt, dass das eigentlich alles auch durch seinen Geist geleitet wird. Das sieht man hier sofort, denn es ist jetzt die Initiative von Gott, die Philippus auf den Weg des Kämmerers führt. In Vers 26, ein Engel des Herrn aber redete zu Philippus und sprach, steh auf und wandere nach Süden auf der Straße, die von Jerusalem nach Gaza hinabführt, diese ist einsam. Also ganz gezielt, wie der Geist Gottes, wie der Engel des Herrn den Philippus jetzt auf eine ganz genaue Straße führt. Das habe ich auch öfters erlebt, wo wir in Ägypten waren, war ich erstmal überwältigt von den vielen Leuten, die Jesus brauchen und von meiner eigenen Schwäche, dass ich erstens die Sprache nicht kann und zweitens auch nicht irgendwie die Kraft verspürt hatte, jetzt das Evangelium weiterzusagen. Aber ich durfte erleben, dass wenn man Gott einfach bittet, Herr, führ du mich zu den Menschen, die du offen gemacht hast, mit denen du im Gespräch bist, wo du mich gebrauchen willst, dass er dieses Gebet auch erhören kann. Und dass er wirklich auch gezielte einzelne Leute in mein Leben bringen kann, wo er was durch mich bewegen will. Manche davon kommen zum Glauben, manche auch nicht. Bei manchen ist es einfach, dass mal ein gutes Gespräch über das Evangelium war. Aber es war auch einer, der das Neue Testament mit mir studiert hat und dann dadurch auch zum Glauben gekommen ist. Und wo ich einfach sehen durfte, ja, Gott hat was in seinem Leben bewirkt, aber er brauchte, so wie der Kämmerer hier, jemand, der ihm erklärt, was die Bibel sagt und wie man das zusammenbringen kann und wie das mit Jesus zu verstehen ist. Und so ist es halt wichtig, dass wir als Christen auch auf diese Möglichkeit hören und auch ein Stück weit gehorsam sind. So macht es auch der Philippus und er stand auf, machte sich auf den Weg. Also er hat das getan, was der Geist ihm gesagt hat. Und siehe, da war ein Äthiopier, ein Kämmerer und Gewaltiger der Kandake, der Königin der Äthiopier. Siehe, der kam plötzlich. Und der ist von weit her gekommen, um nach Jerusalem zu kommen und dort anzubeten. Und Gott ist in ihm am Wirken. Gott möchte von ihm gefunden werden. Das Thema der evangelischen Allianz, dieser Allianz-Gebetswoche, ist das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Und in dem Zusammenhang habe ich mir nochmal die ganzen Gleichnisse von Lukas 15 angeschaut. Und da gibt es auch das Gleichnis vom Schaf, was verloren ist, und auch von der Drachma, also von der Münze, die verloren ist. Und da wird was ganz Erstaunliches gesagt. Das Schaf ist verloren, aber der Hirte geht dem Schaf so lange nach, bis er es findet. Und auch bei der Drachme wird gesagt, die ist verloren gegangen und dann wird so lange im Haus gesucht, bis sie gefunden wird. Und das ist ein wunderbares Bild, finde ich, wie Gott, auch wenn wir selber manchmal nicht gefunden werden wollen, uns nachgeht, uns ansprechen möchte, uns zu sich führt. Deswegen konnte er auch mal sagen, dann Römer 10, ich bin von denen gefunden worden, die mich nicht suchten, ich bin denen offenbar geworden, die nicht nach mir fragten. Also die Initiative geht allein von Gott aus. Es braucht aber das Wort Gottes. Das ist das, wo die Veränderung im Leben der Menschen passiert. Natürlich ist es wichtig, dass wir als Christen unseren Glauben auch gut vorleben, dass wir für die Flüchtlinge da sind, dass wir ihnen praktisch helfen. Das hat alles seinen Platz. Aber bei den Kämmerer sehen wir, dass dann das Evangelium doch auch durch das Wort Gottes entzündet und weitergegeben werden muss. Der Glaube geschieht durch die Predigt. Die Predigt kommt aus dem Wort Gottes. Er liest dem Propheten Jesaja von allen möglichen Stellen, die er lesen kann. Und auch noch genau die Stelle, die anscheinend perfekt auf Christus passt. Trotzdem sagt er, ich kann es nicht alleine verstehen. Ich denke, das hat nichts mit seiner mangelnden Erkenntnisfähigkeit zu tun oder irgendeinem Mangel an seinem Intellekt. Das ist einfach Gottes Plan, dass er uns im Leben von anderen benutzen möchte. Dass er das zusammenführen möchte, dass Menschen fragend werden, dass sie nach ihm suchen und dass er andere in ihrem Leben gebraucht, um jetzt das zu erklären und sie irgendwie mit Jesus zusammenzuführen. Auch das durfte ich neulich erleben. Wir haben im Oktober mit jemandem über Facebook ein bisschen geschrieben, auch einen Moslem, der relativ radikal erschien erstmal und immer stark gestritten hat, am Anfang sogar Drohungen ausgesprochen hat, wie kannst du dir erlauben, was über Mohammed zu sagen? Und eigentlich habe ich nicht gedacht, dass jetzt wirklich was passieren kann, aber ich habe für ihn gebetet und ganz plötzlich schreibt er mich auf Englisch an und sagt, er hätte einen Traum gehabt und Jesus wäre ihm begegnet und er hätte eigentlich Interesse, mehr über den zu erfahren. Und ich denke, das sind so Dinge, die eigentlich in der arabischen Welt nicht unüblich sind, dass Jesus sich Menschen zeigen möchte, dass er in Menschen am Wirken ist und trotzdem die dann mit Christen zusammenführt, die ihn das dann erklären. Und ich habe ihn dann versucht, auf verschiedenen Wegen das zu erklären, warum Jesus für uns sterben musste, warum das wichtig ist, dass er auf die Welt gekommen ist, was es mit seiner Auferstehung zu tun hat. Kleine Nebenbemerkung, ich denke, es ist auch interessant, dass hier das Alte Testament eine Rolle spielt. Wir lassen das oft ein bisschen außer Acht, wenn wir das Evangelium weitergeben. Aber bei Muslimen ist das gerade oft ein Schlüssel, weil das für sie erstmal sehr, sehr schwer ist zu verstehen, dass da tatsächlich Gott Mensch werden musste. Warum? Warum kann er uns nicht einfach so vergeben? Und deswegen ist es oft sehr, sehr gut, mal durch das Alte Testament durchzugehen, vielleicht nicht alles, aber so gezielte Elemente im Alten Testament, wie die Opfer, wie die Gesetze, wie die Psalmen, mal ausgewählte Elemente, um zu zeigen, wie eigentlich dieser Gedanke des Opfers sich schon durch das Alte Testament zieht. Und es gibt ja dieses berühmte Opferfest, auch im Islam. Also der Opfergedanke ist nicht fremd im Islam. Und dann kann man zeigen, dass Jesus eigentlich die Erfüllung ist von dem, was im Alten Testament angedeutet wird. Genauso wie das der Kämmerer hier entdeckt, dass das Schaf, das geschlachtet werden muss, was die Muslime auch heute noch jedes Jahr zum Opferfest schlachten, auch in Jena, dass das eigentlich auf Christus hindeutet. Der Prophet spricht nicht von sich selber, sondern von Christus. Und dann kommt aber der Moment, wo sich der Kämmerer auch entscheiden muss. Auch das gehört zum Evangelium. Es reicht nicht nur, das zu hören. Und die Entscheidung war hier in der Verbindung mit der Frage, lasse ich mich taufen? Das war wirklich jetzt das Sichtbarmachen, das äußerliche Bekennen, neben anderem, was die Taufe bedeutet, dass er jetzt wirklich diesem Jesus nachfolgen will, dass er anerkennt, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist. Man muss irgendwann in seinem Leben diese Entscheidung treffen. Man muss irgendwann dazu kommen, dass man sein ganzes Vertrauen auf diesen Jesus, auf diesen Retter setzt. Es ist gut, das Evangelium zu hören, und dazu muss jetzt mein persönlicher Glaube kommen. Und dann macht das Philippus, er geht mit ihnen ins Wasser, er steigt hinab ins Wasser, sie steigen hinauf, also sie drücken dadurch aus, dass es wirklich eine echte Umkehr war. Er wird untergetaucht und das alte Leben ist sozusagen vorbei und jetzt ein neues Leben mit Christus beginnt. Und was ist das Ergebnis vom Evangelium? In dem Text ist es große Freude. Als sie aber aus dem Wasser heraufgestiegen waren, Vers 39, entrückte der Geist des Herrn den Philippus, und der Kämmerer sah ihn nicht mehr, denn er zog voll Freude seines Weges. Mission wird ja heute oft hinterfragt. Wir würden andere Kulturen zerstören. Wir würden das Eigentliche bei anderen Menschen vielleicht kaputt machen. Würden sie vielleicht sogar einengen. Warum bestätigen wir nicht einfach das, was andere Leute glauben? Es wird oft gegen diesen Gedanken, das Evangelium zu verkünden, eingewandt. Aber hier in der Geschichte sieht man, da wo das Evangelium wirklich ankommt, wo die Menschen das begreifen, wo die das aufnehmen, da macht es nicht ihre Kultur kaputt, aber es führt zu einer Riesenfreude. Denn er zog voll Freude seines Weges. Durchaus mit der Eigenheit, die er weiter als Kämmerer hat. Er geht zurück nach Äthiopien. Er wird auch sicher noch seine eigene Sprache gesprochen haben und bestimmte kulturelle Eigenheiten behalten haben. Aber im Kern hat sich was verändert. Er hat Jesus als seinen Herrn anerkannt. Er hat sein Leben auf Jesus vertraut. Und das hat nicht etwa dazu geführt, dass er jetzt irgendwelchen imperialen Mächten untergeordnet ist, sondern dass es seines Weges voller Freude weitergeht. Und damit ist es aber bei Philippus auch nicht stehen geblieben. Jetzt der letzte Vers. Philippus zog umher und verkündigte das Evangelium in allen Städten, bis er nach Caesarea kam. Man sieht einfach bei den ersten Christen, sie haben sich nicht in erster Linie durch ihre eigene Nationalität definiert, wer sie sind, ob sie jetzt Juden sind, ob sie Römer sind. Selbst bei Paulus sieht man nur ganz selten mal eine Betonung, dass er eigentlich römischer Bürger war. Nur da, wo er einen Vorteil für das Evangelium bekommen konnte, nämlich dass er nicht ausgepeitscht wurde, hatte das mal mit eingebracht, aber sonst hat er da nie groß drauf bestanden, dass er Jude oder römischer Bürger war, sondern was ihn definiert hat, war, dass er jetzt zu Christus gehört. Dieses in Christus sein, das ist die wichtigste Identität für einen Christen. Das folgt eben oder das führt dazu, dass auch die wichtigste Aufgabe nicht in erster Linie die Verteidigung unserer Kultur ist, auch wenn man da manches hinterfragen kann. Aber unsere oberste Aufgabe ist doch, wenn wir in Christus zuerst sind, dass wir das Evangelium verkünden, dass wir die gute Nachricht weitergeben. Das anvertraute Gut, was uns gegeben ist, was wir aus Freude, die wir selber, weil wir unseres Weges voller Freude gezogen sind, jetzt andere mit in diese Freude hineinnehmen wollen. Das ist das Bild vom Evangelium. Ein Mensch findet einen Schatz im Acker, und vor Freude geht er hin und verkauft alles, was er hat, und kauft jenen Acker. Und in diese Freude kann ich jemand anders doch gern mit reinnehmen. Und desto mehr Freude ich im Evangelium habe, desto leichter fällt es mir, das im Übrigen auch weiterzugeben. Da ist für mich immer das beste Beispiel. Normalerweise muss mich niemand fragen, nachdem ich im Kino war, was ich da gesehen habe oder wie toll der Film war, weil ich davon ganz automatisch erzähle, weil mich das meistens irgendwie beeindruckt oder begeistert hat. Und dann erzähle ich darüber. Und mir fällt es als Christ oft schwer, vom Glauben zu erzählen, wenn ich nicht selber die Schätze des Evangeliums entdecke. Deswegen diese Freude müssen wir als Christen auch immer wieder neu entdecken, damit wir sie an andere weitergeben können. Gott hat ein Herz für Fremde. Er wird verherrlicht dadurch, dass der Kämmerer die gute Nachricht kennenlernt. Und er wird auch durch uns verherrlicht, wenn wir an dieser wunderbaren Verkündigung des Evangeliums teilnehmen. Ich möchte euch dazu einladen, euch da mal herausfordern zu lassen. Und wer mal ganz praktisch mit Muslimen ins Gespräch kommen will, den lade ich auch ein ans Ostbad. Da arbeite ich als Übersetzer. Also da kann man gern auch mal ganz unkompliziert Leute kennenlernen aus dem Kulturkreis. Und dann wird man sehen, dass die viel ungefährlicher sind, als man es manchmal denkt. Und dass es oft Türen gibt, wo Gott eigentlich in Leuten am Wirken ist. Amen.